Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, für das es ganz viele verschiedene Namen gibt. Medizinisch sprechen wir von einer Regulationsstörung. Wir sprechen aber auch von, was ich persönlich viel schöner finde, gefühlsstarken Babys oder High-Need-Babys. Es gibt aber auch immer noch viele Menschen, die diese Diagnose als Schreibaby umschreiben. Und den Begriff wollen wir heute mal gar nicht verwenden. Ja, und ich möchte damit anfangen, dir zu erzählen, wie es bei uns gelaufen ist. Und zwar war ich, wie du mich jetzt schon ein bisschen kennst durch all diese Podcasts, gefühlt auf alles vorbereitet. Ich hatte jedes Buch gelesen, ich kannte die Studien, ich wusste alles über Babyhandling und noch dazu hatte ich ja jahrelang viel auch auf Säuglingsstationen gearbeitet und war mir irgendwie so ziemlich sicher, egal wie das jetzt wird mit meiner Mutterschaft und mit meinem Sohn, aber es wird auf jeden Fall, werde ich kompetent sein. Und dann kam mein Sohn ziemlich rumpelig und holprig auf die Welt. Und es war nicht nur eine holprige Geburt, sondern die ganze Anfangszeit war sehr, sehr holprig. Und es lag vor allem daran, dass mein Sohn wahrscheinlich unter dem Begriff gefühlsstarkes Baby fallen würde. Und mich das trotz all meiner Kompetenzen, von denen ich dachte, dass ich sie habe, wahnsinnig an meine Grenzen gebracht hat und ich mir viele Vorwürfe gemacht habe und ich natürlich auch nach Hilfe gesucht habe. Ich war nicht nur bei Stillberatern, sondern ich habe natürlich gefühlt alles zu dem Thema gelesen. Ich habe verschiedene Bauchtropfen ausprobiert, obwohl ich die Studienlage kannte, dass das wahrscheinlich nicht das Problem ist. Und ich hatte jeden Tag eine andere Erklärung für das Phänomen, dass mein Sohn einfach in den ersten Monaten viel geschrien hat und auch lange geschrien hat und zum Teil schwer zu beruhigen war. Und deswegen weiß ich sehr gut, was ein so gefühlsstarkes Baby mit den Eltern macht, weil natürlich ist es so, dass man sofort die Schuld bei sich sozusagen sucht. Man stellt sich eine Schuldfrage und kommt schnell auf den Trichter, dass man selber sicher ja ganz viel falsch macht und dass deswegen das Baby dauernd schreit. Und dann gibt es im Umfeld ganz viele schlaue Tipps, unter anderem so schlaue Tipps wie, entspannte Eltern, entspannte Kinder, du bist ja jetzt auch gar nicht mehr entspannt und ich habe bemerkt, dass diese Tipps einfach überhaupt gar nicht helfen, weil man natürlich dann auch irgendwann, jedes Elternteil ist irgendwann in einer Anspannung, wenn das Kind viel weint, das ist von der Natur so vorgesehen. Uns soll das ja gar nicht kalt lassen, wenn die Kinder weinen, sondern es soll uns ja nahe gehen und es soll uns nicht entspannt lassen, sondern es soll uns ja in so eine Art Alarmbereitschaft versetzen. Und deswegen fand ich diese Sprüche so entspannte Eltern, entspannte Kinder so überhaupt gar nicht hilfreich, weil ich oft dachte, ja, wenn wir wären ja entspannt, wenn er entspannt wäre, aber er war es einfach nicht. Naja, und wie ihr mich so kennt, ich habe gefühlt ganz viel dazu gelesen und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, die heutige Folge für all diejenigen Eltern aufzunehmen, denen es ähnlich geht oder die sich jetzt durch meine Einleitung so ein bisschen an ihre eigene Situation erinnert gefühlt haben. Und genau, deswegen sage ich jetzt nach ganz viel eigener Geschichte, jetzt geht es um euch, jetzt geht es um dich und jetzt geht es um dein Kind. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich aus dieser Anfangszeit mitgenommen habe und was ich aus all diesen Ratgebern und all den Studien, die ich dazu gelesen habe, mitgenommen habe. Ich weiß, dass es ein Thema ist, was viele, viele Eltern betrifft. Und es ist tatsächlich auch eins der häufigsten Gründe, warum Eltern in den ersten Monaten zum Kinderarzt gehen. Und ein Thema, zu dem ungefähr jeder eine Meinung hat. Also die Schwiegereltern und Großeltern und jeder weiß, woran es liegt. Und vor allem die ältere Generation wird oft sagen, es liegt am Bauch. Dein Kind hat Bauchschmerzen, das hat schon wieder Bauchschmerzen, weil es auch so aussieht. Und deswegen hieß dieses ganze Phänomen früher auch 3-Monats-Koliken. In den ersten 3 Monaten haben die Kinder Koliken, also Koliken wie Bauchschmerzen. Und so sehen die Kinder auch aus. Sie haben oft einen ganz roten Kopf und sie ziehen die Beine an. Und weil sie eben so viel schreien, atmen sie auch relativ viel Luft ein und dann pupsen sie und dann ist man sich noch mal sicherer. Es ist auf jeden Fall der Bauch und der Bauch wird dann auch hart, weil der ganze Körper sich so anspannt, wenn die Kinder so weinen, dann wirkt der Bauch immer mal wieder so gespannt und ja, manche Kinder entspannen sich auch zum Beispiel im Fliegergriff und ja, die Verdauung, die muss sich auch erst einpendeln in den ersten Monaten, im Übrigen bei allen Kindern. Und so gehen wir dann einfach davon aus oder manchmal geht das Umfeld davon aus, ja, das sind Koliken, das sind Bauchschmerzen und ja, wir wissen aber, das ist nicht so. Also es gibt einen super, super kleinen Prozentsatz an Kindern, die haben tatsächlich ein Bauchproblem. Die können zum Beispiel ganz schwer Stuhlgang absetzen oder so, aber dann tritt die Symptomatik auch nur auf, wenn die Kinder zum Beispiel einen Stuhlgang haben. Und was aber die meisten Eltern von gefühlsstarken Babys erzählen, ist, dass die Symptomatik ja vor allem in den Abendstunden auftritt. Also wenn das Kind schon so ein bisschen überreizt ist, wenn es einfach noch schlechter seine ganze Gefühlsstärke sozusagen herunterregulieren kann, weil der Tag schon lang war, da tritt die Symptomatik meistens am allerstärksten auf. Und das hat nichts mit Bauchweh zu tun. Und dazu gibt es natürlich super tolle Studien. Und deswegen kann ich dir auch gleich sagen, alles, was du deinem Kind für den Bauch machst, das kannst du tun, wenn es deinem Kind gut tut. Also wenn du das Gefühl hast, es hilft, deinem Kind den Bauch zu massieren, dann kannst du das machen. Vielleicht tut es deinem Kind gut und dein Kind entspannt es. Oder du wendest dann Öl an, was viele Hebammen empfehlen. Oder es gibt auch viele Eltern, die sind großer Fan von Saab Simplex zum Beispiel, also so Entschäumern, die dann aus vielen kleinen Pupsen große Pupse machen. Aber auch die, wenn man sich das jetzt in den Studien mal anguckt, die haben keinen Effekt auf die Schreidauer der Kinder oder auf diese Symptomatik, dieses Schreien und nicht beruhigt werden wollen oder nicht beruhigt werden können, besser gesagt. Und deswegen möchte ich dir einfach nur so ein bisschen ans Herz legen, du kannst auch, wenn du das Gefühl hast, das bringt alles nichts, das einfach lassen und andere Wege suchen. Dazu komme ich aber noch später. Genau, also einmal zusammengefasst, es kommt nicht vom Bauch, es sieht oft so aus. Ja, die Eltern, die suchen Hilfe natürlich und rennen von Pontius zu Pilatus und ja, wer viel misst, der misst viel Mist. Das ist ja so ein toller Spruch. Und irgendwann findet man schon jemanden, der eine Diagnose für dieses, ich sage es wieder in Anführungsstrichen, Schreibaby hat. Also du wirst jemanden finden, eine Hebamme, einen Kinderarzt oder auch gerne einen Osteopath in der Zeit, der einen ganz plausiblen Grund vielleicht für diese Symptomatik findet. Aber auch hier muss ich auch nochmal sagen, meistens stimmen da diese Diagnosen nicht. Also ich kann natürlich hier in diesem Podcast nie pauschal für alle Kinder sprechen, aber es ist so, dass man das alles nicht so ganz gut nachvollziehen kann. Auch diese ganzen Wirbelblockierungen, die Osteopathen da den Kindern andichten, das gibt es mal in seltenen Fällen, aber das ist wirklich was Ungewöhnliches und diese Diagnose darf bei weitem nicht so oft vergeben werden, wie sie aber vergeben wird. Und natürlich wollen diese ganzen Helfer außenrum dir helfen. Und natürlich hilft es den Eltern auch so ein bisschen so einen Namen für diese Diagnose, für diese Symptomatik zu haben, um so ein bisschen zu wissen, womit man zu tun hat und natürlich auch um zu helfen, ganz klar, ja, dass man sagen kann, wenn ich jetzt aber immer den Rücken schön massiere und Physiotherapie mit meinem Baby mache, dann wird es sicher besser. Und auch hier wieder die Studienlage, die spricht da so ein bisschen gegen. Und auch diese Diagnose Regulationsstörung 3-Monats-Kolik, die dann vom Kinderarzt vergeben wird, finde ich persönlich schon schwierig. Also 3-Monats-Kolik trifft es einfach schon mal gar nicht, weil wir haben ja gerade schon besprochen, Bauchschmerzen sind eigentlich nicht die Ursache für diese Schreisymptomatik oder dieses Unruhigsein. Zum einen und 3 Monate suggeriert ja den Eltern, ja, jetzt müssen wir irgendwie 3 Monate durchhalten und wenn diese 3 Monate um sind, dann ist alles vorbei und dann ist alles gut. Und ich glaube, das setzt die Eltern auf eine ganz falsche Schiene, weil es nicht so sein wird. Es wird vieles sicher im Laufe der Zeit besser werden, weil auch ihr als Eltern lernen werdet, besser mit eurem Kind umzugehen. Und euer Kind wird die Erfahrung machen, meine Eltern sind immer da, um mich zu beruhigen, und wird sich auch besser beruhigen. Aber diese Symptomatik wird euch einfach begleiten, weil euer Kind ein Kind ist, was einfach ein ausgeprägtes Temperament hat. Das heißt also, ihr habt ein gesundes Kind zu Hause, was viel schreit. Dieses Kind hat in den Fällen, die ich jetzt meine, und das sind die meisten, keine Diagnose. Es ist ein gesundes Kind und euer Baby hat Probleme, sich selber runterzuregulieren. Und je länger der Tag ist und je mehr Reize auf dieses Kind eingeprasselt sind, umso schwieriger kann es sich herunterregulieren. Und auch je müder das Kind ist, desto schwieriger kann es sich herunterregulieren. Und euer Kind braucht ganz viel Begleitung, das zu lernen, sich runterzuregulieren. Ein großer Teil davon seid ihr. Ihr müsst eurem Kind helfen, sich herunterzuregulieren. Und das wird auch nicht nach 3 oder 4 Monaten auf Knopfdruck besser, sondern es wird im Laufe des Lebens eures Kindes besser werden. Aber euer Kind wird wahrscheinlich kein ruhiges, stilles Kind werden, sondern es wird wahrscheinlich eher ein Kind sein mit einem ausgeprägten Temperament. Die Kunst daran ist natürlich, wir als Eltern, dass wir nicht auch in diese genau gleiche Anspannung geraten, in der das Kind sich selber auch befindet. Und das ist, kann ich wieder aus eigener Erfahrung erzählen, ein Ding der Unmöglichkeit. Also das wird nicht klappen. Wie gesagt, dass einen das Weinen und ein unruhiges Kind so anspannt, ist ganz normal. Das liegt in der Natur der Sache und es soll auch so sein. Aber natürlich ist es gut, wenn man das selber so ein bisschen registriert, wie der eigene Körper funktioniert, dass man selber in eine Anspannung kommt oder dass man vielleicht selbst sein Kind, wenn es schon ganz viel geschrien hat und man ganz wenig geschlafen hat, wochenlang, selber so ein bisschen unruhig beruhigt und dass sich dann natürlich die eigene Ruhe schlecht auf das Kind übertragen kann. Ja, das ist oft so ein Teufelskreis, der da passiert. Und auch wenn Hilfen aufgesucht werden oder man irgendwie versucht, sich helfen zu lassen von außen, sind ja oft schon ganz viele Wochen oder auch Monate vergangen. Und das ist oft ein Zeitpunkt, wo wir als Eltern einfach schon am Rande unserer Kräfte sind und fix und fertig sind. Und da ist es dann umso schwerer natürlich zu sagen, ja, das ist ein Teufelskreis. Und wenn du auch so angespannt bist, dann kann dein Kind sich nicht entspannen. Ich möchte nur damit sagen, irgendwann muss man versuchen, diesen Teufelskreis stückchenweise zurückzuentwickeln. Und ein Teil davon, eine Säule davon ist sicherlich, dass du als Mama oder als Papa, wenn du jetzt sehr angespannt bist und sehr müde bist, so ein bisschen eine Entspannung zurückgewinnst. Ja, und wie machst du das? Ich glaube, ein großer Teil davon ist, dass du deine Glaubenssätze, und das versuche ich jetzt auch durch diese Podcast-Folge so ein bisschen bei dir aufzulösen, die diese Situation mit Bedingungen auflöst. Also ich möchte dir einmal sagen, dein Kind ist nicht krank, dein Kind hat einfach ein ausgeprägtes Temperament und du bist nicht inkompetent als Mama oder Papa, sondern ich bin mir ganz sicher, du machst das wunderbar und du bist die beste Mama oder der beste Papa für dein Kind, was sich dein Kind nur wünschen kann. Also du kannst das bestmöglichst, auch wenn das Feedback momentan noch nicht so ist, wie du dir das wünschst. Und natürlich bist du nicht schuld. Also auch hier darf ich einmal kurz wieder die Studienlage anbringen. Es hat nichts mit irgendwie deiner Schwangerschaft zu tun oder es hat auch nichts mit deinem Geburtsmodus unbedingt zu tun oder mit der Art und Weise, wie du jetzt mit deinem Kind umgehst, sondern wir wissen, dass diese Kinder, die jetzt hier so ein bisschen temperamentvoll ins Leben reinrutschen, sich später im Leben ja auch ganz normal weiterentwickeln, dass die ganz wunderbare Bindungen zu ihren Eltern auch haben. Also bitte nimm dir diese ganzen Glaubenssätze mal raus und vielleicht hilft es dir ein bisschen mehr zu denken, ja, das ist halt so das Temperament, was dein Kind mitbringt und deine Aufgabe ist es jetzt, damit umzugehen. wenn man so ein bisschen im Internet liest, und ich bin mir sicher, das hast du schon getan, hast du vielleicht Widersprüchliches gelesen. Da hast du vielleicht gelesen, dass das auch auf eine Bindungsstörung hinweisen könnte zwischen Mutter und Kind. Und ich finde, solche pauschalen Aussagen machen die Situation immer nur schlimmer. Es gibt natürlich vereinzelt regulationsgestörte Kinder, wo die Mütter die Signale schlecht erkennen oder die Mütter oder Väter dann irgendwann so gestresst sind, dass Signale nicht mehr so gut gelesen werden. Aber das ist ganz selten der Fall. Und ich möchte, dass du bitte auch nicht an der Bindung zwischen deinem Kind und dir zweifelst. Es ist einfach eine wirklich sehr herausfordernde Zeit, gerade die ersten Monate, wo die Signale zum Teil auch wirklich sehr uneindeutig sind oder wo ein Kind, was sehr schwer zu regulieren ist, einfach auch nicht so feinfühlige Signale zeigt, sondern es gibt einfach auch die Babys, die gerade noch geschlafen haben und aufwachen und wieder sofort schreien und eben nicht diese ganzen kleinen Signale dir schon zeigen, die du angeblich alle übersiehst. Wenn du das Gefühl hast, dass du Signale übersiehst, dann hilft es natürlich sicher, sich ein bisschen mit dem Thema zu besprechen. So Baby-Language, wie deutet ein Baby an, dass es Hunger hat? Wie deutet ein Baby an, dass es müde ist? Ich kann dir da auch meine Schlaffolgen so ein bisschen dazu empfehlen. Da kannst du vielleicht kompetenter werden und natürlich wirst du auch kompetenter werden, wenn du dein Kind im Lauf der Zeit kennenlernst und dann einfach schon die allerkleinsten Signale erkennen kannst und darauf reagieren kannst. Aber insgesamt möchte ich nicht, dass du anfängst zu zweifeln an der Bindung zwischen dir und deinem Kind. Ich finde es auch schwierig, wenn man im Internet guckt und versucht, Regulationsstörung zu googeln und diese ganzen Definitionen sich anzuschauen. Und da gibt es so bekannte Dreierregeln. Das Kind schreit an 3 Tagen der Woche länger als 3 Stunden und so weiter. Ich finde, das ist alles, das sind Definitionen, die sind vielleicht eine grobe Richtlinie. Aber persönlich zählt für dich einfach, bist du am Rande deiner Möglichkeiten, bringt dein Kind dich an die Grenze, dann wirst du auf jeden Fall mit so einem Kind zu tun haben, was eben sehr, sehr gefühlsstark ist und was dich an eine Grenze bringt. Und ich finde hier das persönliche Empfinden der Eltern viel wichtiger als eine Stundenanzahl, in der das Kind schreit. Nichtsdestotrotz möchte ich dir natürlich sagen, dass es auch ganz normal ist, dass Babys weinen. Das ist ja die einzige Art der Kommunikation, die den Kindern möglich ist. Auch wenn das bei uns Eltern immer so ein bisschen so einen Alarmknopf drückt, ist das eben ganz normal. Kinder kommunizieren so und es ist nicht immer ein, ich sag jetzt mal, appellatives Weinen an dich. Mama, erlöst mich von dem Weinen. Es muss nicht immer getröstet und beruhigt werden. Damit will ich nicht sagen, dass du dein Baby weinen lassen sollst, im Sinne von, ich lasse mein Baby alleine liegen und lass es einfach mal weinen, sondern du kannst dein Kind begleiten, aber du musst es weinen nicht unbedingt stillen. Also dein Baby braucht ganz stark das Gefühl, dass jemand da ist, dass es nicht alleine gelassen wird und dass es begleitet wird, dass es in deinem Arm liegt. Aber das Weinen muss nicht immer unterbrochen werden. Es gibt auch Kinder, für die ist es so eine Art Ventil. Da muss einfach was rausgelassen werden. Und manche Babys zum Beispiel weinen, bevor sie in den Schlaf fallen. Die haben viel erlebt. Und nochmal kurz als Erinnerung, es ist wirklich die einzige Form der Ausdrucksweise. Und dann weinen sie kurz und schlafen. Und bitte verstehe dann dieses Weinen nicht als Vorwurf, sondern einfach als ganz normalen Teil des Ausdrucks. Und wenn dein Baby geschlafen hat und satt ist und Nähe hat, dann ist alles in Ordnung. Was kann man jetzt eigentlich tun, wenn man mit einem Baby zu tun hat, was so gefühlsstark ist? Ja, da möchte ich dich dazu ermutigen, finde deinen eigenen Weg. Weil ich bin mir sicher, wenn du diese Folge hörst, hast du schon viel dazu gelesen und wahrscheinlich auch ganz viel ausprobiert. Und manchmal ist es besser, gar nicht mehr so viel auszuprobieren und dieses ganzen Außen und Drumherum und Osteopathie und Massage und dann aber nochmal die Milch wechseln und dann nochmal den Sauger wechseln und doch einen neuen Schnulli probieren und all das einfach mal ein bisschen außen vor zu lassen und zu versuchen, in dein Gefühl als Mama oder Papa zu kommen und dich einfach auf dein Kind zu konzentrieren und darauf und im Hinterkopf zu haben, dass du Mama oder Papa von einem temperamentvollen Kind geworden bist und dass du daran keine Schuld hast, sondern dass dieses Kind auch ein bisschen so zu dir gekommen ist. Natürlich gibt es Dinge, die auch in Studien, ich komme immer mit meinen Studien, weil ich sie so liebe, zeigen, was solchen Kindern hilft. Ein Buch, was ich dir dazu empfehlen kann, ist das Buch von Harvey Karp. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Das glücklichste Baby oder so ähnlich heißt es. Und das ist ein amerikanischer Kinderarzt, der die These vertritt, dass diese Kinder, also alle Kinder, alle Babys so ein bisschen frühreif auf die Welt kommen. Und da gibt es natürlich Babys, die damit viel besser umgehen und Babys, die damit mehr überfordert sind. Und dass man den Babys oft einen Gefallen tut, wenn man so ein bisschen den Zustand aus dem Mutterleib wiederherstellt. Also viele Babys profitieren davon, die Probleme haben, sich zu regulieren, wenn eine Atmosphäre hergestellt ist, die sie aus dem Bauch kennen. Das wäre zum Beispiel eine Enge. Also viele Kinder profitieren davon, gepuckt zu werden oder getragen zu werden, eng am Körper der Eltern. Zum Pucken ist zu sagen, falls du gerade relativ frisch gebackene Mama oder Papa bist und es das erste Mal machst, dann möchte ich dich ermutigen, das ein bisschen durchzuhalten, das nicht nur an einem Abend zu versuchen, sondern vielleicht an einigen Abenden zu versuchen und auch nicht zu erwarten, dass das Kind, sobald es gepuckt ist, sofort ruhig ist, sondern das ist ein Teil quasi der Säulen, auf denen vielleicht die Beruhigung stehen könnte, und gib deinem Kind ein bisschen Zeit, sich dran zu gewöhnen. Probier das ruhig mal eine Woche, bevor du entscheidest, ob dein Kind davon profitiert. Also diese Enge ist was viele Kinder beruhigt. Man kann sich das ja auch gut vorstellen. Im Mutterleib ist es wirklich ja sehr, sehr eng und auf einmal haben die einfach diesen unendlichen Platz und das kann sich für so ein Baby so anfühlen, als ob es im freien Fall ist sozusagen. Und deswegen versuch's aus, schau, ob du damit gut fährst und ob das was ist, was euch gefällt. Und wenn du aber das Gefühl hast, es stresst, bringt Stress rein, dann lass das natürlich auch bleiben. Was auch noch hilft, ist aus dem Mutterleib, man kann sich das schlecht vorstellen, aber die Aorta rauscht ja die ganze Zeit an Babys Ohren mit 65 Dezibel vorbei. Das ist so wie ein ziemlich lautes Zimmergespräch, also mit einiger Lautstärke. Und ja, später kann es sein, dass dein Kind profitiert davon zu schlafen, wenn es ganz ruhig ist. Aber tatsächlich, die meisten Kinder schlafen besser, wenn so ein bisschen gleichmäßige Hintergrundgeräusche sind. Vielleicht kann man sich selber noch daran erinnern, als mein Kind war, dass man immer ganz gut eingeschlafen ist, wenn man die Eltern noch hat reden hören, in so einer gleichmäßigen Lautstärke zum Beispiel. Und die Kinder brauchen das nicht total still im Schlafzimmer haben. Wir müssen nicht auf Zehenspitzen rumschleichen, sondern die haben gerne dieses Rauschen, weil sie gerne das Gefühl haben, da ist jemand da. Und so diese absolute Stille kann eher so ein Unwohlsein verursachen, kann eher dazu beitragen, dass dein Baby denkt, ich bin jetzt hier ganz alleine, ich muss hier Alarm schlagen. Und da haben natürlich die Eltern die unterschiedlichsten Tricks. Ich hatte tatsächlich eine App an meinem Handy und ich war dann auch irgendwann so weit, dass wir uns tatsächlich eine Soundmaschine gekauft haben, weißes Rauschen angewendet haben, weil das bei unserem Sohn wahnsinnig gut geholfen hat. Also es war Teil der Einschlafroutine, war bei uns das weiße Rauschen. Und ich habe mich irgendwann selber total dran gewöhnt und konnte kaum mehr ohne schlafen. Aber jetzt bin ich natürlich auch froh, dass wir das nicht mehr in unserem Schlafzimmer haben. Und auch da gilt wieder, probier es einfach aus. Also du brauchst es auch gar nicht mit dem Heartbeat sozusagen dazu einstellen, sondern oft reicht das Rauschen an sich. Es gibt es, wie gesagt, auch als App, oder manche Mütter sagen, sie haben den Staubsauger oder den Föhn laufen, damit das Kind gut einschläft, und schalten dann aus. Es gibt sogar so Kuscheltiere, die so ein Geräusch machen, die man auch in Kinderwagen tun kann. Also da auch einfach ausprobieren. Und es gibt auch Eltern, die sagen, bei uns hat das gar nichts gebracht. Also die Kinder sind einfach super, super individuell. Ja, viel körperliche Nähe hilft den meisten Kindern. Wie auch bei allen anderen Themen gibt es vereinzelt Kinder, die nicht so gerne kuscheln oder die das nur in bestimmten Situationen mögen. Aber die meisten Säuglinge, die so ein bisschen Probleme haben, sich zu regulieren, profitieren von der Nähe. Das heißt, wenn dein Rücken das zulässt und du da auch Freude dran hast, gib deinem Kind Zeit in der Trage, lass dein Kind ein Schläfchen am Tag in der Trage machen oder wenn ihr unterwegs seid, hab's in der Trage mit dem Gesicht zu dir, dann ist es ganz gut abgeschirmt von der Umgebung, spürt die ganze Zeit deinen Herzschlag, kann dich riechen und hat auch dieses enge Gefühl und das ist was, wovon dein Kind profitieren kann. Es kann sein, dass dein Kind nicht so gerne im Kinderwagen ist, wenn es eine Regulationsstörung hat oder ein gefühlsstarkes Kind hat. Das kann daran liegen, dass dein Kind das Gefühl hat, es befindet sich da auch wieder in so einem Art freien Fall, es ist da nicht fest und genau, versuch das mit der Trage mal aus oder mit dem Tragetuch. Auch da kann ich von meiner eigenen Erfahrung berichten, wir haben da unheimlich von profitiert. Ich fand das sehr, sehr positiv. Das hat ganz viel an der Situation leichter gemacht, ihn viel in die Trage zu nehmen. Und auch hier war es ähnlich wie beim Pucken. Da hat er ein paar Minuten gebraucht, da gab es so, also war er in der Unruhephase und ich musste quasi über diese paar Minuten raus mit ihm in der Trage ein bisschen wippen, bevor er dann diese Situation in der Trage angenommen hat. Also bitte nicht sofort aufgeben, wenn du es gerade das erste Mal versuchst, sondern versuch es einfach mal immer wieder und vielleicht ist das ein Weg, der euch auch helfen kann. Und als letzter Punkt, an dem du vielleicht noch was ändern kannst: Wenn ein Kind Probleme hat, sich selbst zu regulieren, dann liegt das auch manchmal daran, dass die Reize zu viel sind und es gibt gar nicht so wenig Kinder, die zu wenig schlafen tagsüber. Also daran könntest du versuchen, vielleicht noch ein bisschen an dieser Schraube zu drehen, wirklich darauf zu achten, ob dein Kind ausreichend Schlafmöglichkeiten über den Tag angeboten bekommen hat und darauf zu achten, dass die Wachphasen, also gerade in den jungen Wochen und Monaten, nicht zu lange sind und dass die Reize nicht zu viel sind. Mit den Reizen möchte ich auch noch mal was kurz sagen, ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja dann auch wieder die, die dann den Eltern sagen, ja, der ist total überreizt, schau mal, der schreit nur noch und die Eltern verbarrikadieren sich dann über 6 oder 12 Monate ganz zu Hause. Das ist natürlich auch nicht der Weg, sondern ihr müsst ja einen Weg finden. Manchmal gibt es Geschwisterkinder und manchmal hat man natürlich ja auch selber Bedürfnisse, der für euch funktioniert. Aber wenn dein Kind ganz viele verschiedene Reize jeden Tag mitbekommt, gibt es vielleicht Situationen, wo du ein bisschen die Reize rausnehmen kannst, wo du sagen kannst, dein Mann geht einkaufen und du bleibst mit dem Kind zu Hause und bist mit dem Kind zum Beispiel nicht im Supermarkt oder sowas. Aber auch da bitte versteif dich nicht darauf oder mach es nicht zu einem Dogma. Genau, sondern schau einfach, was auch für eure Realität Sinn macht. Und da komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, der ganz wichtig ist, nämlich ein Hauptfaktor davon, wie es deinem Kind geht, das sind die Eltern. Und jetzt wieder der tolle Spruch, entspannte Kinder, entspannte Eltern. Nein, das ist nicht so einfach, aber was natürlich schon hilft, ist, dass du schaust, dass auch du Ressourcen für dich hast, wo du Kraft schöpfst. Und ich weiß selber aus dieser Erfahrung, aus den ersten Lebensmonaten, man hat da manchmal das Gefühl, man kann sein Kind wirklich gar nicht abgeben oder vielleicht auch gerade wir Mütter haben das Gefühl, nur ich kann mein Kind beruhigen und nur ich kann die Signale erkennen und nur ich weiß, was wann richtig ist und vielleicht hast du mit deinem Gefühl sogar recht und dein Baby braucht dich jetzt ganz stark, aber dann versuch vielleicht einen Teil des anderen Mental Loads sozusagen abzugeben, dann bitte versuch nicht noch zu putzen und zu kochen und alles möglich zu machen, sondern dann ist das jetzt einfach ein Ausnahmezustand und vielleicht kannst du dir eine Putzhilfe leisten, vielleicht kannst du deinen Mann bitten, im Haushalt ein bisschen mehr zu übernehmen, also vielleicht gibt es Situationen, wo auch du eine Entlastung erfährst und wo du dir Inseln schaffen kannst, weil wovon dein Baby natürlich letztendlich gar nichts hat, ist, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, wenn auch irgendwann du nur noch gestresst bist und keine Ressourcen mehr für dich hast und diese ganze Anfangszeit so gar nicht mehr genießen kannst. Ganz wichtig ist auch hier natürlich wie immer das Thema Schlaf. Auch da müsst ihr natürlich als Familie eine eigene Lösung finden, aber auch da ist es wichtig, dass du nicht über deine Grenze gehst, weil davon hat dein Kind wieder nichts. Du kannst, auch hier gibt es in Studien ganz tolle Berichte, du kannst einfach, wenn du so müde und kaputt bist, auch viel schlechter die Signale deines Kindes erkennen und viel schlechter dein Kind ruhig beruhigen. Also eine Säule dafür ist, dir selber was Gutes zu tun, die Selbstfürsorge. Was dazu kommt zur Selbstfürsorge, ist vielleicht einen Raum für dich zu finden, wo du ehrlich über diese Situation sprechen kannst. Das finde ich auch so einen ganz großen Punkt. Ich habe das Gefühl, es wird dann auch manchmal verherrlicht und selbst irgendwelche Mamas bei Instagram oder so, die in einer ähnlichen Situation sind und sagen, ja, ich habe ein gefühlsstarkes Kind, zeigen sich dann den ganzen Tag stillend und wie sie dann doch alles irgendwie trotzdem im Griff haben. Und das ist natürlich nicht die Realität, sondern auch diese Mama weint sich vielleicht am Abend in den Schlaf oder dieser Papa und kann einfach nicht mehr. Und das darf auch mal gesagt werden. Und vielleicht hast du bei einer Freundin, bei deinen Eltern, bei Verwandten selber irgendwo einen Raum, wo du das auch mal sagen kannst, dass es auch scheiße ist und dass es auch anstrengend ist und dass du dir auch zum Teil dein altes Leben zurückwünscht und ja, wo einfach Raum da ist, diese auch negativen Gefühle, die diese Situation verursacht, einmal auszusprechen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil der Selbstfürsorge und das macht dich nicht zu einer schlechten Mama oder Papa, ganz im Gegenteil. Natürlich müsste eigentlich ab Beginn der Geburt gehandelt werden für diese Babys oder ab Beginn des Schreiens. Und oft ist ein bisschen das Problem, dass wir zu spät handeln. Ja, und das ist einfach ein Problem unserer Gesellschaft, ein Problem unserer Gesellschaftsstruktur, dass viele Eltern alleine wohnen in Städten, Mütter alleine sind oder Väter alleine sind zu Hause den ganzen Tag und dieses berühmte Dorf fehlt und diese berühmte Situation, in der ein Kind von ganz vielen aufgezogen wird und nicht nur hauptsächlich von einem. Und wenn du es irgendwie kannst, versuch dir so ein bisschen dein eigenes Dorf zu bauen und versuch dir ein bisschen diese Zeit auch schön zu machen. Und ich weiß, ja, jetzt während Corona ist das besonders schwierig. So, heute diese Folge war mit ganz wenig Definition und mit wenig Zahlen, weil ich hier einfach mal eher so einen intuitiven Ansatz dir geben wollte, eher sowas, was ich gerne gehört hätte in dieser Zeit, was man mir sagt. Und ich hoffe, ich konnte dir, wenn du jetzt in so einer ähnlichen Situation bist wie ich damals, so ein bisschen Mut geben und ein bisschen positive Gefühle. Und ich hoffe, dass ich dir auch gute Tipps geben konnte. Und wie immer sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, drück doch einmal auf Abonnieren bei iTunes oder hinterlass mir eine Bewertung oder einen Kommentar. Das ist quasi meine Bezahlung für diese Arbeit hier. Und genau, sonst gibt es wieder News von Kinderleib und Seele. Ich mache gerade mit Juliane einen großen Neurodermitis-Kurs, weil wir auch wissen, dass dieses Thema für euch ganz wichtig ist und weil wir auch wissen, dass ihr da ziemlich alleine gelassen werdet zum Teil und irgendwie so ein bisschen gezwungen seid, selber Experte für die Haut eures Kindes zu werden und wir wollen euch dabei helfen, dass es sowas Neues gibt. Es wird auch noch einen Kurs geben zur Haus- und Reiseapotheke für Kinder und wenn ihr Lust habt zu sehen, was es so Neues gibt, schaut auf die Websites, meldet euch beim Newsletter an oder abonniert eben den Podcast. Ja, und wie schön, dass ihr so fleißig und so zahlreich zuhört. Das freut mich wirklich sehr. Und nochmal Entschuldigung, dass letzte Woche die Folge gefehlt hat. Auch ich muss ein bisschen Selbstfürsorge machen. Und da hat es einfach irgendwie mit dem schönen Wetter nicht so reingepasst. Ab jetzt gibt es aber natürlich wieder jede Woche eine Folge. Ich habe auch spannende Interviews geplant. Und ich muss natürlich aber sehen, wie lange das so weitergeht, weil wenn das zweite Kind kommt, muss ich einfach schauen, wie weit ich da noch weiter die Podcasts so aufnehmen kann. Also ob es das im gleichen Umfang geben wird. Aber bleibt einfach dran und danke nochmal, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.